Guten Morgen, liebe Gemeinde, Geschwister, Freunde auch. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich würde gerne zu Anfang noch einmal beten. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, aber einfach, ich bin ein wenig aufgeregt und ich möchte das einfach Gott auch abgeben. Vater, großer Gott, du siehst meine Aufregung auch, Herr. Das ist das erste Mal, dass ich hier vorne stehe und diesen Dienst tue. Ich bin absolut überzeugt, Herr, dass du mir helfen kannst, Herr, dass du mich durchtragen wirst und dass ich dein Wort auch auslegen kann, denn ich habe deinen Geist auch, Herr. Dennoch, Herr, sehe ich Gefahren im Raum, Herr. Ich bin noch jung dabei, Herr, ich kann viele Fehler machen und ich bitte dich, bewahre mich davor, dein Wort falsch auszulegen, denn wir haben gesehen, wie wichtig es ist, oder wie wertvoll dein Wort ist. Und es ist eine Schande, wenn man es falsch auslegt, Herr. Ich sehe auch die Gefahr, Herr, dass meine Herzenshaltung falsch sein könnte. Denn es gibt einige Menschen in diesem Raum und auch Menschen, denen ich die Aufnahme dieser Predigt auch zukommen lassen will, denen ich auf natürliche Weise irgendwie gefallen möchte. Ich möchte auch Lob bekommen, Herr. Das ist, was mein Herz will. Und ich bitte dich, dass du mich einfach demütig machst und davon Abstand nehmen lässt, Herr. Und dass du auch alle, die das hier hören, nicht darauf achten, wie ich mich schlage, Herr, sondern darauf achten, was du zu sagen hast und prüfen, was ich sage und nicht, wie ich es sage, Herr. Bitte segne den Gottesdienst, den weiteren und lass einfach ein paar Dinge klar werden über dich, über deine Souveränität und Macht und dass wir dir auch vertrauen können als deine Kinder. Amen. Vor ein paar Tagen war ich ja noch in Amerika und ich erinnere mich an ein gutes Gespräch mit dem Musikleiter vor Ort. Sein Name ist Darren und Darren hatte einfach mir erklärt, was so sein Anliegen ist, wenn er die Musik anleitet, die Lieder aussucht und einfach singt. Und er sagte, die Herzenshaltung eines Anbeters sollte wirklich sein, dass er ein Schild ist, das nach oben weist und Gott ins Zentrum stellt. Und er sagte, ich möchte meinen Dienst machen, aber ich möchte nicht, dass die Leute auf mich schauen, wie wir Musik machen und darin Freude finden, sondern dass sie wirklich auf den Text achten und in ihrem Herzen Gott erheben. Und das ist einfach mein Anliegen auch für heute. Und deshalb habe ich auch dieses Gebet heute gesprochen. Ich weiß, dass einige vielleicht neugierig sind, wie ich mich schlagen werde, meine erste Predigt. Aber bitte achtet nicht so sehr auf mich, sondern versucht wirklich zu prüfen, was ich sage. Und sucht nicht nach Dingen, die ihr mir später als Lob oder als Kritik unbedingt sagen wollt, sondern schaut wirklich, ob es wahr ist, was ich sage und was das für eine Relevanz für uns hat. Wenn wir uns ein paar Wochen zurückversetzen, so erinnern wir uns daran, dass Christian uns mit seiner Predigtreihe durch die Könige von Juda geführt hat. Und ich werde heute auch über einen König von Juda sprechen. Das heißt, König Asa sollte uns doch irgendwo schon bekannt sein. Wir haben ihn dieses Jahr schon behandelt. Ich gehe nicht davon aus, dass wir uns alle noch so gut und im Detail an sein Leben erinnern. Aber ich hoffe dennoch, dass einige von euch, während ich erzähle von ihm, doch ein paar Sachen erneut hochkommen, dass ihr euch daran erinnern könnt. Zur groben Einordnung, wir befinden uns noch relativ am Anfang der Geschichte der Könige. Die bekannten Könige sind tatsächlich meistens die ersten Könige. Saul ist der erste König, den kennen im Volksmund jetzt auch nicht so viele, aber dann kommt der große König David, dann kommt Salomo und dann kennt man vielleicht auch noch Rehabeam. Und Rehabeam kennt man eigentlich nur, also der Sohn Salomos, weil unter seiner Herrschaft es zur Spaltung in ein Nord- und ein Südreich kam. So, und seitdem haben wir zwei Staaten, in denen ein Volk lebt. Und ich will heute über Asa reden, der praktisch der dritte König von diesem Südreich ist. Also er ist praktisch der Enkel von diesem Rehabeam. Und einfach zur Orientierung, es ist gut zu wissen, wir sind ziemlich weit am Anfang. Rehabeam und Abia, sein Sohn, haben sehr kurz regiert. Das heißt, seit Salomos Tod bis zur Krönung von Asa sind nur 20 Jahre vergangen in Summe. Also es ist wirklich sehr weit am Anfang. Und so haben wir Asa als dritten König von Juda, allerdings als ersten König der wirklich ein König war, der Gott gefallen hat in dem, was er tat und wirklich aufrichtig war. Und das können wir direkt am Anfang seiner Regentschaft gut sehen. Wir wissen nicht genau, wie alt Asa war, als er König wurde, aber spricht einiges dafür, dass er relativ jung war. Sein Vater Abia regierte nur für 3 Jahre. Das bedeutet, die Krone ging von Rehabiam praktisch fast ohne Umwege auf Asa und hat eine Generation übersprungen. Außerdem regierte Asa 41 Jahre, nachdem er König wurde. Und das bedeutet einfach, er hatte scheinbar ein langes Leben danach. Wir können also davon ausgehen, er war relativ jung. Und was macht nun dieser junge Regent als sein erster Staatsakt? Wir können das lesen in 2. Chronik 14. Ich würde euch bitten, das aufzuschlagen. Das ist der Text, wo wir uns jetzt zu Hause fühlen werden in den nächsten Minuten. Wir werden immer wieder dorthin zurückkehren. Also auch wenn ihr andere Stellen aufschlagt, haltet den Finger dort, denn daran werden wir uns orientieren. Und was macht nun dieser junge König, gerade frisch gekrönt? Wir sehen erstmal, dass die Schrift sagt, dass er Gott gefallen hat. Lesen wir Vers 1. Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinen Gott. Und das sieht man direkt am Anfang. Denn wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass das Erste, was er tut, ist direkt etwas, was im Sinne Gottes liegt, was Gott gefällt. König Asa schaffte nämlich alle Götzenaltäre ab. Die Opferstätten, die man auf den Hügeln eingerichtet hatte, Standbilder für Götzen, Denkmäler und Sonnensäulen. Durch diese Dinge wurde alles Mögliche angebetet, aber nicht der einzig wahre Gott. Und das hat Asa erkannt. Und das lesen wir jetzt in Vers 2 und 4, was er damit tat. Denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. 2. Chronik, Vers 4. 14, Vers 4, er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Außerdem lesen wir in dem parallelen Bericht zu Asa in 1. Könige 15, dass es noch mehr gab. Es gab diese ganzen Altäre, Denkmäler, Säulen, wo angebetet wurde, aber das Volk hatte noch eine andere schlimme Sache, die man dort in diesem Kult fand. Es gab sogenannte Tempelhurer auch. Und die Ausleger sind sich eigentlich darüber einig, dass es sich dabei um männliche Kultprostituierte handelte, die in den Tempeln ihre Dienste angeboten haben. Und das heißt, wir haben ein Königtum, das verseucht ist, wenn man so will, von Götzen, Abfall von Gott und auch Unmoral. Und Asa kommt in dieses Königtum und er greift die Herrschaft und er schafft das alles ab. Interessant ist, dass er das überhaupt tun musste. Wenn wir uns daran erinnern, was Gott seinem Volk befohlen hat, bevor sie in das Land gekommen sind, so brauchen wir nicht lange, um zu sehen, was Gott befohlen hat, wie man mit fremden Göttern und Götzen umgehen soll, die man dort finden würde. In 5. Mose, Kapitel 12, die ersten 5 Verse, steht ganz klar, was Gott wollte, dass man tut. 5. Mose 12. Dies sind die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ihr bewahren sollt, um sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter dir gegeben hat, damit du es besitzt alle Tage, die ihr auf Erden lebt. Alle Stätten, wo die Heidenvölker, die ihr aus ihrem Besitz vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, sollt ihr vollständig zerstören. Es sei auf hohen Bergen oder auf Hügeln oder unter allerlei grünen Bäumen. Und reißt ihre Altäre um und zerbrecht ihre Gedenksteine und verbrennt ihre Aschera-Standbilder mit Feuer und zerschlagt die geschnitzten Bilder ihrer Götter und rottet ihren Namen aus von jener Stätte. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht auf diese Weise dienen, sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen und dahin sollst du kommen. Also Gott machte sehr deutlich, wen man in diesem Land anbeten darf. Nämlich nur einen und das ist er selbst. Er ist der einzig wahre Gott und es gibt niemanden, der irgendwie vergleichbar wäre mit ihm. Es gibt nichts, was würdig wäre, angebetet zu werden, außer ihm. Und deshalb war ihm das so wichtig, dass alles muss weg. Das hat Gott damals gesagt, bevor die Israeliten ins Land kamen. Dann ist es wirklich ein armes Zeugnis zu sehen, dass Israel leider eine Geschichte hatte, die geprägt war von Abfall von Gott. Sie dienten diesen Götzen, die sie eigentlich loswerden sollten. Gott schickt meistens dann ein Gericht, ein Feind kommt, Israel kommt in Not, bekennt ihre Schuld und kehrt um zu Gott. Und dann geht es ihm wieder gut. Aber dann meistens kommt es wieder dazu, dass Israel erneut abfällt und wieder Götzen dient. Das, was sie vom Anfang an hätten ausrotten sollen, begleitet Israel eine lange Zeit. Und was die Könige angeht, so hatten diese eine direkte Verantwortung für das Wohl des Volkes. So wie sie führen würden, davon würde abhängen, wie das Volk mit Gott umgehen würde, wie sie ihn ehren würden und wie sie sich zu fremden Religionen oder Kulten verhalten würden. Und in dem Fall ist es nicht nur so, dass die Könige vor Asa, also Rehabeam, also Salomo auch noch am Ende, Rehabeam und Abia, diese drei Könige, haben nicht nur radikal sich gegen diese Kulte gewehrt und die Götzen abgeschafft, sondern sie haben sie sogar feierlich eingeführt im Land. Und das ist wirklich ein Armutszeugnis. Sie sind ihrer Verantwortung keineswegs gerecht geworden. Sie haben das Volk verführt, indem sie selbst Götzen verehrt haben. Und Asa musste somit wegschaffen und zerstören, was seine Vorgänger so feierlich eingeführt haben und woran sich das Volk mittlerweile auch gewöhnt hat. Nach einigen Jahren, also ich habe gesagt, seit Salomos Tod bis Asa sind 20 Jahre vergangen und während Salomo gab es auch schon Götzen im Land. Das heißt, es gab einige Jahre, die dem Volk klargemacht haben, man kann durchaus mit Götzen im Königreich leben, das ist kein Problem. Irgendwie hat man sich daran gewöhnt, es gab kaum Aufregung darüber. Und nun kommt dieser neue König, relativ jung, auf den Thron, hat die Krone auf und nun lesen wir, was in Vers 3 passiert. Er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter zu suchen und nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Er ist radikal, er reißt alles nieder, zerstört alles, was nicht Gott verehrt und gebietet dem Volk auch mit der Autorität, die er hat, sucht Gott, den Herrn, kehrt um und haltet euch an sein Wort. Das war sicher nicht einfach, gerade am Anfang nicht. Gab bestimmt viele Feinde, die er hatte, aber Asa wusste, dass Anbetung nur einem einzigen gebührt, dem einzigen wahren Gott, dem er gehorsam war. Er war eifrig bemüht zu tun, was Gott gefällt und was er in seinem Wort befohlen hat. Er tut genau das, was er Israel befohlen hatte. Wir hatten die Stelle gelesen. Er reißt alles nieder. Er ließ das Volk umkehren zu diesem lebendigen Gott, der dieses Volk auserwählt hat, es aus Ägypten befreit hat, der es durchs Schilfmeer geführt hat, es in der Wüste ernährt hat und ihnen auch dieses Land gegeben hat. Wir haben einen Gott, der durch Wunder sich Israel oft offenbart hat. Und nun sollen sie zurückkehren zu diesem Gott, den sie eigentlich kennen sollten. Und dieser tätige Gott, der Wunder, er stellt sich zu seinem Diener Asa und er segnet ihn in allem, was er tut. Ganz praktisch sehen wir, dass er ihn segnet mit Ruhe. Und das ist ganz interessant, darauf werde ich ein bisschen eingehen. Der Kontext erstmal gegeben, wir haben König Salomo bekannt, er starb. Nun wird sein Sohn Rehabeam König. 11 Stämme von den 12 Stämmen Israels spalten sich ab, wir haben jetzt einen neuen Staat im Norden und das Königreich ist verkleinert von der Linie Davids. Wir haben nur einen kleinen Teil des Königreichs unter der Krone. Das heißt, wir haben einen Regentenwechsel, wir haben politische Unruhe, wir haben nun 2 Staaten, in denen ein Volk lebt. Es kommt zu kulturellen und religiösen Umwälzungen im Norden, weil der Tempel ja im Süden ist. Alles Mögliche, viel ändert sich in dieser Zeit. Grenzen werden gezogen. Es kommt zum Krieg mit Ägypten. Rehabeam muss den Pharao Sisak ins Auge sehen und Sisak, dieser Pharao, überwältigt Juda. Der Tempelschatz und die Schatzkammer des Königs werden geraubt und außer Landes gebracht. Der ganze Reichtum Salomos wurde weggeführt. Juda muss Ägypten für eine Zeit lang als Untertan dienen. Rehabeam stirbt, Abia wird König. Er führt Krieg mit dem Nordreich Israels. Bruder kämpft gegen Bruder, Juda siegt, Abia stirbt kurz darauf. Das alles nach nur 3 Jahren. Asa wird König, schon wieder ein neuer König. Und das alles passierte in nur 20 Jahren. Und was nun in dieser Unruhe, was passiert? Auf einmal schenkt Gott Ruhe. Das ist etwas Neues. Was Krieg und Unruhe anging, so stand Asas Herrschaft in einem krassen, außergewöhnlichen Kontrast zu der Herrschaft seiner Vorgänger, aber auch zu dem politischen Geschehen um Juda herum. Wenn wir ein Kapitel weitergehen, 2. Chronik 15, die Verse 5 bis 7, lesen wir, was der Kontext, den erkläre ich jetzt nicht viel. Es geht darum, ein Prophet, er spricht zu Asa und er beschreibt, wie es um Juda im Moment zugeht, was passiert im Rest der Welt. 15, Vers 5. Und in jenen Zeiten hatten die, welche aus- und eingingen, keinen Frieden, sondern es kam große Schrecken über alle Bewohner der Länder. Und ein Volk stieß mit dem anderen zusammen und eine Stadt mit der anderen, denn Gott erschreckte sie durch allerlei Drangsal. Ihr aber, und hier spricht dieser Prophet zu Asa und dem Südreich, also Juda, ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Also Gott belohnte den guten Kurs von Asa mit Ruhe, mit Segen, mit Frieden. Etwas, was der ganzen Welt in dieser Zeit scheinbar fremd ist, ist Frieden, Stabilität, Sicherheit, Ruhe. Offenbar war dies so außergewöhnlich bei Asa, dass man, wenn man an Asa gedacht hat, sogar direkt seinen Namen verbunden hat mit Ruhe. Das sehen wir, wenn wir den letzten Vers von dem Kapitel vor der Geschichte von König Asa lesen. Also Kapitel 13, Vers 23, in dem Kapitel geht es eigentlich um seinen Vater. Und hier steht, Abia legte sich zu seinen Vätern, also er starb, und man begrub ihn in der Stadt Davids. Und Asa, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Und was ist das Erste, was man direkt sagt? Ich denke an Asa. Und jetzt kommt die Mini-Zusammenfassung, woran der Schreiber denkt. Zu dessen Zeit, also zu Asas Zeit, hatte das Land 10 Jahre lang Ruhe. Ich finde es interessant. Und das ist nicht nur das einzige Mal. Wir haben 5-mal das Wort Ruhe in ganz wenigen Versen. Das heißt, es war wohl dem Schreiber sehr wichtig zu betonen, Gott segnete Asa mit Ruhe, weil er diesen guten Kurs machte. Wir sehen das Kapitel 14, wo wir jetzt sind. Vers 4 hatten wir schon gelesen. Er entfernte auch alle Städten Judas, die Höhen, die Sonnensäulen und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute feste Städte in Juda, weil in jenen Jahren das Land Ruhe hatte und kein Krieg gegen ihn geführt wurde. Denn der Herr gab ihm Ruhe. Und dies war so außergewöhnlich für die Zeit. Weder die Vorgänger hatten das, noch seine Nachbarn kennen Ruhe in dieser Zeit. Und Asa erkennt, dass diese Ruhe von Gott kommt. Und das lesen wir in Vers 6. Asa sprach zu Juda, lasst uns diese Städte bauen und sie mit Mauern umgeben und mit Türmen, Toren, Riegeln, weil das Land noch frei vor uns liegt. Denn wir haben den Herrn, unserem Gott, gesucht. Wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe gegeben ringsumher. So bauten sie und es gelang ihnen. Das heißt, er erkannte sehr wohl den Zusammenhang zwischen dem guten Kurs Judas, man kehrt zurück zu Gott und dass wir jetzt diese Zeit der Ruhe haben, ist so ungewöhnlich, das muss von Gott sein und Gott segnet uns. Und Asa nutzte diese Zeit, in der es Juda gut ging, um sich vorzubereiten. Wir haben Frieden im Moment. Und er wollte sich vorbereiten auf Zeiten des Krieges. Also baute er Städte, er baute Mauern, Türme. Das ganze Land wurde strategisch wertvoller, weil man es besser verteidigen konnte. Und wir lesen in Vers 6 am Ende, und es gelang ihnen. Gott stellte sich auch dort zu. Auch Judas militärische Macht erstarkte während dieser Zeit. Wir lesen, dass Asa von den Stämmen Juda und Benjamin insgesamt 580.000 heldenhafte Speerträger und Bogenschützen hatten. Das ist in Vers 7. Ich habe das einfach jetzt aufaddiert. Dies sind 180.000 Mann mehr, als sein Vater Abia zum Beispiel je gehabt hätte. Vielleicht geht es dir wie mir und diese Zahlen sagen dir nicht wirklich viel. Kann ich verstehen. Einfach nur zur groben Orientierung. Es ist bemerkenswert, dass die Bundesrepublik Deutschland im Sommer dieses Jahres veröffentlicht hat, dass es in der Bundeswehr 180.000 aktive Soldaten gibt. Das heißt, Asa hatte ein Heer, praktisch das Heer seines Vaters, übernommen, 400.000, und die Bundeswehr obendrauf bekommen, zahlentechnisch gesehen jetzt. Ich weiß, die Bundeswehr ist jetzt auch nicht dafür bekannt, die größte militärische Macht zu sein, aber ich hoffe, es hilft einfach ein Gespür dafür zu bekommen. Es geht Juda sehr gut, es geht aufwärts, wir haben Frieden, alle beneiden uns um diesen Frieden und wir sorgen aus für Krieg und Gott segnet uns. Es ist leicht, dass man, wenn alles gut geht, aufhört, wirklich Gott um Hilfe zu bitten. Das steht hier nicht in dem Text, das will ich nicht sagen. Aber es ist doch interessant, dass direkt nachdem wir diesen Segen sehen von Asa, dass direkt danach ein Feind aufkommt, der mächtiger ist als Asa. Ich hatte ein Zeugnis von einem Missionsehepaar vor ein paar Tagen gehört. Ich werde das nicht vorlesen, weil es zu lange dauert. Es geht darum, sie haben erkannt, in der Zeit, wo sie dachten, alles klappt, alles geht gut, wir können uns gut einrichten, wir lernen die Sprache gut, haben sie weniger gebetet. Und sie dachten, es läuft, irgendwie klappt alles. Unser Missionswerk sorgt für uns. Und sie haben aufgehört, oder nicht aufgehört, aber weniger gebetet. Und Gott erinnerte sie daran, dass sie abhängig sind von ihm, dadurch, dass sie schwere Zeiten hatten. Und das brachte sie dazu zu erkennen, was Jesus schon längst gesagt hatte in Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt kommt's, denn getrennt von mir könnt ihr was tun? Nichts, überhaupt nichts. Und daran wurde dieses Missionsehepaar einfach erinnert. Wir lesen nicht, dass Asa selbstsicher wurde oder sonst was, das will ich nicht sagen. Aber oftmals erinnert Gott uns daran, dass wir uns nicht auf unsere eigene Stärke erinnern können, gerade wenn es uns gut ist, wenn die Gefahr da ist, dass man so denken könnte. Und so lesen wir, was passiert. Vers 8, aber Serach, der Kuschit, zog aus gegen sie mit einem Heer von 1000 mal 1000, dazu 300 Streitwagen, und er kam bis Maresha. Ingo, du bist Mathelehrer. 1000 mal 1000? Eine Million, das hat ein bisschen lange gedauert. Eine Million plus 300 Streitwagen. Und diese Streitwagen haben strategisch so eine Bedeutung, dass man sie nicht einfach als nur die Zahlen übernehmen sollte. Man muss sich bewusst sein, dieses Heer war deutlich überlegen und es hatte auch die viel bessere Ausrüstung. Das heißt, wir haben eine Übermacht, die auf Juda zukommt jetzt. Bisher ging es ja ganz gut, ne? Es ging aufwärts. Und jetzt kommt ein großer Feind. Das Interessante ist, ich habe mich ein bisschen mit den Kuschitern beschäftigt. Das ist dieses Volk, das hier aufzieht. Leider habe ich nicht die Zeit, das zu erzählen. Es ist interessant, aber nicht wirklich, wirklich relevant. Was wir uns merken können, ist, dass die Kuschiter als Volk sehr selten in der Bibel vorkommen. Und wenn sie vorkommen, sind sie immer in Verbindung mit anderen Völkern, wie Lubier und Suchiter zum Beispiel. Und das waren allesamt Hilfsvölker, die immer in einer politischen Allianz zu Ägypten standen. Und das ist das, was seinem Großvater bereits passiert ist. Da kam der Pharao gegen Rehabiam, Sisak hieß er, und er hatte ein riesiges Heer, er überwältigte Juda. Und was lesen wir, wer war bei ihm? Suchiter, Lubier und Kuschiten. Es ist einfach nur interessant zu schauen, wer dieser Feind ist. Es ist ein Volk südlich von Ägypten, am Roten Meer lebt es, und wahrscheinlich sind sie nicht da auf eigene Initiative, sondern auf Befehl des Pharaos, der Einfluss gewinnen möchte. Warum ich das betone ist, sein Großvater Rehabiam hatte erlebt, wie dieser Feind, der gleiche Feind, der jetzt wieder hier ist, 25 Jahre, also zwischen dem ersten Angriff und dem zweiten Angriff liegen 25 Jahre nur. Das heißt, Asa sieht diesen Feind auf sich zukommen. Er ist wohlbekannt, viele kennen ihn noch. 25 Jahre ist nicht viel. Man erinnert sich noch. Das Volk weiß, wie es damals war, wie es war, besiegt zu werden von diesem König, von diesem Pharao, wie es war, in Knechtschaft zu sein und wie schlimm es war, dass der ganze Tempelschatz und der ganze Reichtum Salomos aus Juda weggenommen wurde. Das ist sicherlich auch ein emotionales Gepäck, was die Leute in den Kampf nehmen, wenn sie diesen Feind jetzt noch einmal dort sehen. Also wir haben diese Übermacht, die besser ausgerüstet ist Und dazu kommt, dass Israel eine Geschichte hat, also Juda in dem Fall, das Südreich hat eine Geschichte des Versagens gegenüber diesen Leuten aufzuweisen. Wie reagiert denn Asa nun, als er das alles auf sich zukommen sieht? Lesen wir, was passiert, als Serach der Kuschit gegen Juda zog. Lesen wir 2. Chronik 14 ab Vers 9. Und Asa zog aus ihm entgegen. Und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Maresha. Interessant ist, dass er auszog ihm entgegen. Wir lesen, er hat viele befestigte Städte. Steht nicht, er verschanzt sich, was vielleicht sinnvoller wäre, könnte man denken, weil die Macht doch kleiner ist und der Verteidiger nutzt jeden Vorteil, den er hat. Aber scheinbar hat Asa den Mut, hinaufzuziehen, hinauszukommen aus den Städten und sich gegenüber von dem Lager von diesem gewaltigen Herr aufzustellen. Und jetzt lesen wir Asas Gebet, das er an Gott richtet. Und ich denke, das wird der Schlüssel sein. Wir werden da gleich noch einiges an Zeit verbringen. Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach: Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott, vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Wir werden uns diese Aussagen noch ansehen. Was passiert jetzt? Gott belohnte dieses Vertrauen von Asa. Vers 11, da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach bis nach Gera. Und von den Kuschitern fielen so viele, dass sie sich nicht erholen konnten, sondern sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seiner Herrscher und sie trugen sehr viel Beute davon. Richten wir unsere Aufmerksamkeit heute vielleicht auf das Gebet, das Asa hatte. Gott hat, wie gesagt, sein Vertrauen belohnt und Ausdruck seines Vertrauens ist die Tatsache, dass er hinauszieht, um diesem Feind zu begegnen und das, was Asa hier sagt. Asa macht vier grundlegende, aber großartige Aussagen über Gott, die ihm Kraft geben, angesichts dieser ausweglosen Situation eigentlich. Vers 10, die erste Aussage, die er macht, ist: Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Die zweite Aussage: Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Dritte Aussage: Du, Herr, bist unser Gott. Und viertens sagt er: Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Wir finden deutlich längere Gebete im Alten Testament, von Königen gerade. Und der Kontext gibt einfach her, dass Asa das sehr knapp vor der Schlacht sagt. Das heißt, dies kommt einer Art Stoßgebet gleich. Und das ist interessant. Asa hatte Grundüberzeugungen von Gott, die ihm Kraft gaben. Und diese Grundüberzeugungen haben ihm geholfen, als es darauf ankam. Und das ist immer eine gute Sache. Ich habe von mehreren Lehrern jetzt schon mittlerweile gelernt, es ist gut, wenn man sich Wahrheiten der Bibel aneignet, dass man die Bibel kennt, weiß, was Gott sagt, was er verspricht, sodass man, wenn man dann in Not ist, auf diese Wahrheiten zurückgreifen kann. Weil Asa hatte jetzt nicht die Zeit, die Bibel aufzuschlagen, zu studieren und Kraft zu finden, sondern Asa musste jetzt praktisch ein Stoßgebet, das ist sehr, sehr kurz vorm Kampf, gibt er ab. Und er sagt, was ihm Kraft gibt. Und er kann direkt aufzählen, weshalb er denkt, er hat eine Chance, weil Gott auf seiner Seite ist. Und das ist vielleicht eine Empfehlung. Einige Lehrer haben mir das gesagt, gerade auch wenn es um Nöte geht oder Versuchungen, die man eines Tages dann auch ins Angesicht sehen muss. Es ist gut, wenn wir die Bibel im Kopf haben und Wissen, eine gute Theologie haben und Gott darauf auch auf seine Versprechen ansprechen können und sagen: Du hast versprochen, dass es so ist, deshalb verzage ich nicht. Und wir gucken uns heute an, woran Asa sich festhält gegenüber dieser übermächtigen Armee. Warum verzagte er nicht? Diese Aussagen hängen in sich, in diesem Text, nicht wirklich miteinander zusammen. Das heißt, ich denke, ich habe die Freiheit, mit der letzten Aussage anzufangen und zur ersten hochzugehen. Es ist ein bisschen verwirrend vielleicht, aber für die gedankliche Struktur macht es für mich mehr Sinn. Also fangen wir an, was mit Asas vierten Aussage, behandeln wir die und schauen wir, was Asa Kraft gab. Also wir sind in Vers 10 und wir sind bei der Aussage, vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Das war eine der Wahrheiten, die Asa in diesem Augenblick der Not Kraft und Zuversicht gaben, dass Gott allmächtig ist. Die Bedrohung, die Asa sah, ging von Menschen aus. Und so beeindruckend es auch sein musste, dieses große Heer zu sehen, das sich im Land ausstreckte, diese große Zahl und diese Streitwagen schon aufgestellt zu sehen, so gewaltig diese Macht zu sein scheint, die von seinen Feinden ausging, im Vergleich zu Gottes unbeschränkter, unfassbaren und unvergleichlichen Allmacht, scheint das doch eher wirklich klein, gering und lächerlich, was diese Leute dort aufgebaut haben. Warum können wir das sagen? Ich möchte im Folgenden einfach ein paar Stellen aus der Bibel aufzeigen, wo wir sehen, dass Gott viel mächtiger ist als wir Geschöpfe. Und einfach klar machen, was es dann bedeutet, was Asa sagt, dass vor Gott kein Sterblicher Macht hat oder seine Kraft verliert. Wir kennen Gott als den Schöpfer aller Dinge, der Gott, der mit Worten das Unmögliche tat und aus nichts etwas machte. Dieser Gott sprach, es werde und es wurde. 1. Mose 1 und 2. Wir kennen Gott als den rechtmäßigen Besitzer der Welt. Psalm 24 spricht davon, die ersten beiden Verse. Dort steht, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Warum gehört sie ihm? Vers 2, denn er hat ihn gegründet über den Meeren und er befestigt befestigt über den Strömen. Das heißt, weil Gott die Erde geschaffen hat und alles, was da drin ist, hat er Autorität darüber. Es gehört ihm. Wir kennen Gott auch als den, der die Erde eines Tages sogar zerstören wird, samt dem Himmel. Unsere ganze Welt eines Tages kaputt. 2. Petrus spricht davon, Kapitel 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wir kennen Gott als denjenigen, der Machthaber einsetzt und absetzt, so wie es ihm gefällt. Dazu können wir Römer 13, Vers 1 einfach zitieren. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott eingesetzt wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Was bedeutet das in Bezug auf Serach, der Kuschit und Asa? Beide sind Könige oder in der Position, in der sie sind, weil Gott sie dorthin gestellt hat. Und ohne Gott, ohne dass Gott das gewollt hätte, wäre keiner von den beiden an der Macht. Ist interessant. Und wir wissen auch von Gott, dass er der wahre Herrscher über alles ist, auch über heidnische Königreiche. Wir sind im gleichen Buch, 2. Chronik 20, Vers 6. Dort lesen wir, was Josaphat sagt. O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Herrscher über alle Königreiche der Heiden. Das heißt, wir haben dieses Heer aus Afrika, heidnisches Volk. Wer ist der wahre Herr über dieses Heer? Über diese Armee. Im Endeffekt ist es Gott, der Kontrolle hat über diese Feinde. Sie sind dort, weil Gott es zugelassen hat und weil Gott auch aktiv wollte, dass sie dorthin kamen. Alles geschieht nach Gottes Plan. Es ist einfach gigantisch, wie viel Macht Gott hat. Und wir als Christen wissen auch, dass es derselbe Gott ist, der diese Allmacht hat, den wir in Jesus Christus erkennen können. Matthäus 28, Vers 18. Mir ist gegeben, also Jesus spricht, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn Asa also die gewaltige Macht seiner Feinde nahen sieht, kann er doch vollkommen unbeeindruckt davon sein, was diese an Kraft aufbieten, wenn es Gott ist, der gegen sie kämpft. Wenn Gott gegen das gewaltigste Heer dieser Welt antreten würde, alle Nationen würden sich vereinen, die geballte Macht mit der besten Technik, die wir haben, und alle würden gegen Gott kämpfen wollen, ist es nicht eine Frage, ob Gott gewinnen würde, sondern wie er es tun würde. Denn seine Möglichkeiten, dies zu tun, sind unbegrenzt. Gott steht weit über der Macht von uns Menschen. Wahnsinn. Da kann man nichts ausrichten. Gegen Gott aktiv zu kämpfen, käme dem Versuch gleich, einen Waldbrand mit einem Wassereimer zu löschen. Die Flammen würden den Eimer zerschmelzen und es würde den Menschen, der dumm genug war, nicht vor dem Feuer wegzurennen, ebenfalls verbrennen. Es ist unaufhaltsam. Gottes Macht ist so groß, dass jeder Mensch, egal wie stark er sich hält, vor ihm seine Kraft verliert. Dies sehen wir auch in Philipper 2, Vers 10. Dort steht, was eines Tages passieren wird. Wir alle Menschen werden eines Tages vor Gott stehen, vor Jesus stehen. Und dann wird es darauf ankommen, ob wir Freunde Gottes sind oder Feinde Gottes. Aber was hier steht, Philipper 2, Vers 10, dort steht, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die stolzesten und mächtigsten dieser Welt, die vielleicht auch Gott verspotten im Moment, sie werden eines Tages vor Jesus stehen und sie werden erkennen angesichts seiner Allmacht, dass sie nichts sind. Und was tun sie? Sie werden sich hinknien und sie werden ihn als Herrn bezeugen. Dann kommt es nur darauf an, ob sie ihm auf der Erde schon als Herrn bekannt haben oder nicht, ob sie Freunde oder Feinde sind. Das ist wichtig auf das, was danach folgen wird. Dennoch werden sie alle vor Jesus kommen und sich demütigen müssen. Asas dritte Aussage: Du Herr bist unser Gott. Wenn Asa das sagt, dann sagt er das in einem sehr guten Gewissen. Andere Herrscher in der gleichen Situation hätten das vielleicht auch gesagt. Also so ein letzter Strohhalm. Ich bin jetzt in dieser Not und irgendwie ist es alles nicht so aufgegangen, wie ich dachte. Wir sind doch so wenig und die sind doch so viel. Lass uns doch vielleicht unseren Gott anbeten. Und die würden sagen, du Herr bist unser Gott. Das könnte durchaus passieren. Allerdings ist Asa wirklich jemand, der weiß, dass Gott sein Gott ist, sein Herr ist. Wir wissen, dass Asa das Land gereinigt hat im Gehorsam zu Gottes Wort. Und wir wissen, dass Juda umgekehrt ist von seinen falschen Wegen und den Herrn suchte. Das heißt, Asa und Juda, beide konnten sagen, du bist wirklich unser Gott und du bist unser Herr, denn wir sind deine Knechte. Ja, William MacDonald sagte hierzu, weil Asa dem Herrn in Friedenszeiten folgte, wusste er, dass der gleiche Herr in Kriegszeiten für ihn sorgen würde. Wie gut ist es, wenn wir wissen, dass Gott unser Herr ist, dem wir dienen? Denn ein Herr übernimmt Verantwortung über seine Knechte. Aber für seine Knechte. Ein guter Herr, und das ist Gott. Aber Gott lässt sich nicht beeindrucken von Leuten, die im letzten Augenblick sagen, ja, du bist Gott, du bist unser Herr. Gott weiß, wer seine Knechte sind. Und nur diese können auch seine Hilfe erwarten. Gott kann sich entscheiden, Leuten zu helfen, die dieses Notgebet aussprechen, aber sie können nicht erwarten, dass Gott helfen wird. Aber Asa konnte das erwarten und Asa wusste, er ist wirklich unser Herr und unser Gott. Er wird uns nicht im Stich lassen. Das gab ihm Kraft. Also seine zweite Aussage, hilf uns Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Wir haben bereits gesehen, dass Gott allmächtig ist. Wenn wir doch einen so übermächtigen Gott haben, den wir kennen, den wir lieben, den wir dienen, und wir wissen von ihm, dass er in seiner Souveränität regiert, dass er Erde und Himmel in seiner Hand hält und tut, so wie er sich das vorgenommen hat und sich nicht beeinflussen lässt von dem, was auf dieser Erde geschieht oder was wir tun, was könnte es Vernünftigeres geben, als genau diesem Gott als einzigem zu vertrauen, denn er hat alles in der Hand. Auf was kann man sich denn sonst verlassen? Man hat Politik vielleicht, der man vertraut, man hat das Wort von Menschen, man hat Erfahrung, man rechnet mit Wahrscheinlichkeiten, man hat Versicherungen, man hat die Wissenschaft. Worauf verlässt du dich, wenn es wirklich darauf ankommt? Liebe Geschwister, ich denke, wir sollten wirklich darauf aufpassen, wer unser Vertrauen besitzt, auf wen wir uns wirklich verlassen. Denn gerade wir Deutschen, habe ich oft das Gefühl, wir lieben es, sicher zu sein. Wir haben unglaublich viele Arbeitsvorschriften, das ist gut, Arbeitssicherheit ist eine gute Sache, aber wir haben auch hunderte Versicherungen, wo ich gar keinen Überblick mehr habe. Und ich habe das Gefühl, wir Deutschen, wir lieben es, uns einfach Sicherheit zu kaufen durch Versicherungen, und die würden uns praktisch helfen, uns sicher zu fühlen. Und wir würden uns im Endeffekt darauf verlassen, im Krankheitsfall ist die Krankenkasse da. Aber würden wir als Christen wirklich Gott vertrauen können, als Einzigen wirklich? Ist es wirklich Gott, dem wir vertrauen, oder ist es all den Sicherheiten, die wir meinen, gekauft zu haben? Es ist interessant, ich bin erst ein Jahr lang Medizinstudent in Bonn, und das bedeutet, ich könnte allerfrühestens in 11 Jahren ein berufstätiger, eigenständiger und ausgebildeter Arzt sein. In 11 Jahren. Frühestens. Aber in diesem ersten Jahr an der Uni hatte ich bereits 2 Angebote bekommen von 2 verschiedenen Versicherungsagenturen. Die wollten mir beide eine Berufsunfähigkeitsversicherung verkaufen. Für den Fall, ich werde krank und kann meinen Beruf als Arzt nicht mehr ausüben. Also ich würde erst in 11 Jahren wirklich darüber nachdenken. Aber es machen viele, und es ist verlockend. Wenn man jetzt das macht, dann zahlt man nicht so hohe Beiträge und man ist ja irgendwo abgesichert. Aber ich denke, wir müssten einfach nochmal zurückkehren und uns bei all den Möglichkeiten, die wir haben, uns erinnern, wir müssen uns auf Gott verlassen und auf niemanden sonst. Armselig, ein berühmter Lehrer sagte einmal sinngemäß, armselig ist der Mann, der auch nur einen einzigen Tropfen seines Vertrauens in etwas anderes legt als Gott selbst. Ich finde, das ist wahr. Wir müssen erkennen, dass wir unser eigenes Leben nicht in der Hand haben. Gott ist es, der auch in unseren Lebensumständen regiert, und wir können wirklich schlecht sagen, wie unser Leben verlaufen wird und wie wir uns absichern können. Gucken wir uns an, was Jakobus warnt vor Leuten, die denken, sie haben das Leben in der eigenen Hand und planen. Jakobus 4, Vers 13 bis 16, dort lesen wir, wohlan nun die, ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen. Handel treiben, Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartiges Rühmen ist böse. So, ja, wenn der Herr will und wir leben. Das ist es. Das ist der Vorbehalt, den wir immer im Kopf haben müssten. Und Asa vertraute in seinem Fall auch nicht auf seine eigene Stärke oder darauf, dass er sich ja immer zurückziehen kann in Städte, die er schon befestigt hat, sondern er zog aus und er sagte, auf wen er sich verlässt. Er verlässt sich auf Gott. Nun gibt es tatsächlich 2 Reaktionen, die wir haben können, wenn wir das lesen. Genauso wie es 2 Gruppen von Menschen gibt. Nicht alle können Gott wirklich auf diese Weise vertrauen. Wir sehen diese absolute Macht, die Gott hat, dass er in allem regiert, dass er alles in der Hand hat und nicht wir. Und weil es halt 2 Gruppen von Menschen gibt, gibt es halt diese 2 Reaktionen. Die einen können sich darüber freuen und sich glückselig wissen, wir kennen unseren Gott. Wir lieben Gott, wir dienen Gott, wir gehören zu ihm. Und weil das so ist, können wir ihm auch wirklich vertrauen. Und Gott kennt uns. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gruppe, die das nicht sagen kann. Eine Gruppe von Leuten, die nicht zu Gott gehören, die nicht ihm vertrauen können. Und zu Recht, weil die Bibel ist klar darüber, was Leute zu erwarten haben, die nicht Frieden mit Gott machen. Die können nicht erwarten, dass Gott gut zu ihnen ist. In Römer 8, Vers 28 haben wir die Gewissheit, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das heißt, die erste Gruppe hat ein Vertrauen, dass Gott selbst in den Dingen, die wir nicht verstehen, die vielleicht Leid sind und die einfach schlecht sind, dass Gott etwas Gutes vorhat mit uns. Die andere Gruppe kann das nicht. Und wenn sie die gleichen Verse liest, ist die Reaktion dieser Gruppe eher eine blanke Furcht, zu Recht, weil sie nicht auf Gottes Seite sind und er diese unglaubliche Macht hat. Wenn sie dem Wort Gottes keine Beachtung schenken und nicht umkehren von ihrem eigenen Weg, so ist die Bibel klar darüber, was sie erwartet. Jeder Mensch, der nicht zu Gott gehört, sein Knecht ist oder ihn liebt, seine Worte schätzt und seine Befehle befolgt, jeder Mensch, der dies nicht tut, der wird ebenso eines Tages vor genau diesem allmächtigen Gott stehen, wie wir gelesen haben, und die Knie werden sich beugen und die Zungen werden bekennen, dass Christus der Herr ist. Und dann wird es wirklich darauf ankommen, hast du Frieden mit Gott, bist du ein Freund Gottes oder ein Feind? Mein Freund, wenn du heute hier sitzt und du weißt nicht mit absoluter Sicherheit, zu welcher Gruppe du gehörst, dann bitte ich dich inständig, suche das Gespräch. Es geht um viel. Die Bibel sagt, diese zweite Gruppe kann nicht erwarten, dass Gott so gut zu ihnen ist und sie in den Himmel holt, sondern sie ist klar darüber, dass für diese zweite Gruppe, die nicht im Willen Gottes leben, die ihren eigenen Weg gehen, dass sie nicht in den Himmel kommen, sondern das ewige Gericht auf sie wartet, die Hölle tatsächlich. Tut mir leid, das zu sagen, das ist das, was die Bibel lehrt. Und wenn du wirklich nicht genau weißt und mit Sicherheit weißt, dass du Frieden mit Gott hast, bitte suche das Gespräch mit mir oder mit anderen aus der Gemeinde. Es geht um viel. Es geht wirklich um viel. Und das muss geklärt werden. Aber Asa konnte sich auf seinen Gott verlassen und auf niemanden sonst. Kommen wir zur letzten Aussage, seine erste Aussage in Vers 10. Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Dies ist die letzte Wahrheit, die wir heute behandeln werden. Und es ist einfach interessant. Sie gab Asa Mut, dass Gott in seinem Handeln weder unsere Hilfe braucht, noch irgendwie auf unsere Kraft angewiesen ist, ist sehr interessant. Es tröstet Asa in dem Fall, weil er sieht einfach angesichts dieser Situation, er ist hilflos, das Herr ist viel zu groß für ihn, er könnte es niemals von alleine stemmen. Und er ruft Gott an und sagt, Herr, dir ist es gleich, wie viel Macht wir selber haben, wie viel Kraft wir haben. Wenn du handelst, dann brauchst du unsere Kraft nicht. Wir trauen dir zu, dass du damit umgehen kannst, auch wenn wir nicht wirklich stark sind. Und das waren sie eben auch nicht. Judas Kraft war sehr gering, aber Asas Zuversicht war das Wissen, dass Gott mächtig genug ist, trotz dieser kleinen Kraft, diesem kleinen Herr, einen gewaltigen Sieg zu schenken. Als wir uns angesehen haben, dass Gott alle Macht im Himmel und auf Erden hat, das haben wir von Jesus gelesen, dann müssten wir ebenso wie Asa erkannt haben, dass es nicht auf uns Menschen ankommt und unsere beschränkten Möglichkeiten, wenn Gott mit uns handelt. Ein Beispiel vielleicht. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, wie in großen Häfen wirklich riesige Schiffe nicht selber manövrieren und in ihren, im Endeffekt, ich weiß nicht, ob man Parkplatz sagen kann, in ihren Lageplatz kommen. Sie werden geführt von Schleppern. Das sind kleine Boote mit einer großen Motorleistung. Es gibt Hochseeschlepper, die haben eine Leistung von 15.000 Kilowatt. Und das sind etwa 20.000 Pferdestärken. Jetzt stellt man sich einmal vor, der Fahrer eines solchen Schleppers würde nun ein Kreuzfahrtschiff schieben. Volle Kraft voraus, 20 Pferdestärken in diese Richtung. Wir schieben dieses Kreuzfahrtschiff nun. Und nun gibt es diesen übereifrigen Azubi an seinem ersten Tag und er steht auf, geht zur Reling, hält sich irgendwo fest und drückt mit aller Kraft mit und will helfen. Es kommt nicht darauf an, wie stark der Azubi ist, wie muskulös er vielleicht ist. Was er an Kraft hat, fällt überhaupt nicht ins Gewicht, weil die treibende Kraft gigantisch ist. Und was er tut, ist eigentlich irrelevant. Und außerdem würde er den Spott aller Leute auf sich ziehen, die das sehen würden. Es kommt wirklich nicht auf uns an. Wir müssen einfach erkennen, liebe Geschwister, dass wir Werkzeuge in Gottes Hand sind. Und Gott benutzt uns, um sein Werk zu vollbringen. Wir selber vollbringen kein Werk. Wir sehen das, was Paulus sagt. Es ist im Endeffekt egal, wer sät und wer begießt. Es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Und das gilt für Asa in diesem Fall. Wir haben eine kleine Kraft. Du kannst sie benutzen, aber du bist überhaupt nicht angewiesen auf uns. Und wir sehen, was passiert. Es ist Gott, der dieses Heer schlägt. In Vers 11 steht, da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach. Also Gott handelte und ganz Juda hinterher. Aber es war Gott, der die Arbeit getan hat und praktisch das Volk, das davon profitiert hat. Aber es war trotzdem Gott. Und das ist wirklich interessant. Gott nutzt oftmals ganz gezielt Situationen, in denen man kleine Kraft hat, eine wirklich kleine Kraft, um Großes zu bewirken. Weil wem kann man die Ehre geben, wenn Gott Großes tut, wenn man keine Fähigkeiten mitbringt oder keinen Wohlstand hat, um das zu finanzieren? Nur Gott allein. Das sehen wir zum Beispiel in Richter 7, Vers 2. Der Herr sprach zu Gideon, das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich gerettet. Es ist nicht nur ein Fakt, dass Gott trotz unserer Schwachheit Großes tun kann. Es ist auch ein Fakt, dass er das ganz gerne tut. Denn wem kann man Ehre geben, außer ihm in solchen Situationen? Und das ist einfach das Zeugnis auch, wie wir hierher gekommen sind. Und ich möchte einfach, dass wir das in Erinnerung behalten. Wir als kleine Gemeinde von 30 Leuten hatten nicht das Geld, dieses Gebäude zu kaufen. Und doch sind wir hier. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns denkt, dass wir etwas damit zu tun hatten, sondern dass Gott uns beschenkt hat. Er hat uns hier hingestellt und wir sollten nicht vergessen, dass er alleine dafür den Ruhm bekommt. Wir können zum Beispiel nicht sagen, ja, wir haben es gekauft, wir haben so eine gute Mannschaft, wir haben gute Verdiener, deshalb konnten wir das finanzieren, sondern wir wissen, und das wird ewig so sein, wenn wir an dieses Gebäude zurückdenken werden, Gott hat hier gewirkt. Und Gott kann gerade in den Schwachen mächtig sein und dafür die Ehre einstreichen. Also, eine Zusammenfassung von all dem. Asa war ein gerechter, gottesfürchtiger König, der Gott vertraute und ihn verehrte. Gott segnete Asa für seinen Gehorsam mit Ruhe und Macht. Eine ernste Bedrohung zieht auf gegen Juda. Asa erkennt seine eigene Hilflosigkeit und bittet Gott um Hilfe. Und Asa findet Halt in dieser Situation anhand von 4 Wahrheiten. Machen wir das in der Reihenfolge, wie wir es jetzt gemacht haben, nicht, dass es zu Verwirrungen kommt. Die erste Wahrheit, Gott ist allmächtig und alle Macht dieser Welt ist so gering für ihn. Alles, was mächtig zu sein scheint, verliert seinen Schrecken im Vergleich zur Allmacht Gottes. Das war Wahrheit Nummer 1. Nummer 2, Gott kennt seine Knechte. Er übernimmt Verantwortung für die, die ihm dienen. Nummer 3, diejenigen, die zu Gott gehören, die umgekehrt sind von ihren eigenen Wegen und nun Gott lieben, diese können auch auf seine Hilfe vertrauen. Und Nummer 4, Gott ist nicht angewiesen auf unsere Stärke, er wirkt oftmals gerade in unserer Schwachheit. Und wenn er etwas tut, sind wir eher Zuschauer und schauen, was er Großes tut. Ich bin zum Ende gekommen. Ich würde euch bitten, einmal noch aufzustehen. Ich bete zum Schluss und danach sind wir auch herzlich eingeladen zum Kaffee und Kuchen. Herrlicher Gott, ich hoffe sehr, dass ich das Herz dieser Stelle treffen konnte und dass einige auch etwas mitgenommen haben heute. Herr, du segnest es, wenn wir uns zu dir stellen. Du, auch wenn es schwer ist, lohnt es sich immer, mit dir zu gehen. Auch wenn wir Widerstand haben, du segnest, wo wir treu zu dir stehen, Herr. Und wir als deine Kinder, Herr, wenn wir denn deine Kinder sind, wir haben feste Überzeugungen, dass du uns hilfst in Zeiten der Not. Ich danke dir für das Zeugnis von Asa, wie du ihm geholfen hast, Herr, dass wir lesen können, was ihm Halt gegeben hat. Und ich hoffe, dass wir auch einfach diese Punkte mitnehmen können. Gott, du bist wahrhaftig allmächtig. Jeder Mensch verliert seine Kraft im Angesicht oder in der Gegenwart deiner Allmacht, Herr. Du sorgst für deine Knechte, Herr. Und wir können dir vertrauen, weil wir zu dir gehören. Und wir können uns wirklich auf dich verlassen. Und es macht keinen Sinn, sich auf irgendetwas anderes zu verlassen als auf dich. Danke dafür, Herr. Und auch, dass du uns benutzen kannst für die Arbeit in deinem Reich. Obwohl wir klein sind, obwohl wir kaum Kraft haben. Du zeigst uns durch dein Wort, dass du das nicht brauchst. Wir müssen nicht alle Bibelschule gemacht haben, um Menschen von Jesus zu erzählen. Wir müssen nicht wortgewandt sein dafür. Du bist es, der die wirkliche Arbeit leistet. Und du kannst segnen, selbst dort, wo ganz wenig Kraft ist. Und lass uns einfach ermutigt sein dadurch und auf deine Hilfe zu vertrauen. Ja, und lass uns in Zeiten der Not einfach feststehen und uns an Wahrheiten deines Wortes festhalten, Herr. Danke für diesen Gottesdienst, Herr. Bitte segne den weiteren Ausgang, schenke Gemeinschaft. Und wir danken dir auch für die Leckereien, die auf uns warten. Segne den Tag heute. Amen.